Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon.
Ich war doch nicht fertig und bin noch in dem Raum geblieben, hab mir den Film nochmal angeguckt.
So klang das gerade.
Nein, ich habe jetzt erstens Angst und zweitens weiß ich nicht, ob wir auch insgesamt Angst vor den Anästhesisten jetzt haben sollten.
Habe ich immer, muss ich sagen. Ich finde das ganz
gut. Ja, ich bis jetzt noch nicht. Frau Barbori, Sie haben gefurzt. Widerlich.
Nein!
Gehen Sie bitte, wir machen hier nicht weiter, wir brechen hier ab.
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Und wir befinden uns in der Folge 24.
Noch nicht richtig in der Folge, das ist jetzt der Auftakt quasi dazu.
Wir befinden uns vor der Folge 24.
Ganz genau so sieht's aus. Und zwar... Oder beziehungsweise, bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, will ich noch zwei kurze Sachen sagen.
Sehr, sehr gerne.
Einmal,
ich weiß, dass du lügst, wenn du sagst, du möchtest zwei kurze Sachen sagen.
Ja, nee, ich mach's
wirklich kurz.
Du möchtest
zwei Sachen sagen.
Ich möchte kurze Sachen sagen. Einmal, eine Nachricht, die ich bekommen habe, musste ich sehr lachen. Und zwar eine Followerin, die mir bei Instagram geschrieben hat, hallo Ariana, ich höre gerade eure aktuelle Folge und muss bei jedem Cetrotide schmunzeln. Das ist ja diese Spritze, die ich mal genommen habe, um den vorzeitigen Eisprung zu unterdrücken. Und sie schreibt, ich arbeite bei der Firma, die das herstellt und weil bei uns alles ja so international ist, kenne ich es nur englisch ausgesprochen als Cetrotide. Aber die deutsche Variante klingt auch süß. Ich denke mal, das haben die ja wahrscheinlich in deinem Kinderwunschzentrum so genannt. Liebe Grüße. Fand ich sehr lustig, weil es tatsächlich so war, sowohl im Kinderwunschzentrum als auch in der Apotheke haben die Cetrotide gesagt.
Mhm.
Deswegen habe ich das auch immer so ausgesprochen oder spreche das auch immer so aus. Aber ergibt für mich Sinn, dass man es in einem internationalen Konzern als Cetrotide.
Das stimmt.
Aber es war für mich immer klar, dass es
Cetrotide
ist. Steht
halt Cetrotide drauf.
Cetrotide, ja. Genau, Nachricht Nummer 1 abgehakt und Nachricht Nummer 2 ist ein Kommentar gewesen unter einem Posting bei Instagram und der ist für dich, Bene.
Oh ja.
Die Followerin schreibt, weil ich nicht weiß, wohin ich das passend schreiben kann. Es gab doch die Frage, wie man die Mischung aus Dackel und Dogge nennt.
Oh.
Ob Dockel oder Dagge.
Mhm.
Und dann erklärt sie, bei anderen Tierarten, zum Beispiel Esel und Pferd, Muli, Maultier, also Muli und Maultier, oder bei Tiger und Löwe, Liger und Töwe, kommt es immer drauf an, auf was?
Sag mal.
Welches Tier die Mutter ist und welches Tier das Vatertier ist.
Ah.
Weil wir leben im Patriarchat, wie ist es also?
Das Vatertier zuerst.
Richtig. Das heißt, wenn der Vater ein Löwe ist, dann ist es ein Liger.
Mhm.
So. Und deswegen müsste es sowohl Dockel als auch Dackel geben, je nachdem halt, wer der Vater ist. Wobei ich mal behaupten möchte, es gibt dann wahrscheinlich hauptsächlich Dockel, weil wie ein Dackelmännchen auf eine Doggendame draufspringt.
Mit einem Tritt.
Wow.
Mit so einem kleinen Hocker.
Mit
so einem Tritt, mit so einem Haushaltstritt.
Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, klettert er darauf und dann sagt er hier, halt mal still.
Mhm.
Wie heißt so eine Dogge, so eine weibliche Dogge, die heißt Mary.
Laska,
nein, so heißt sie nicht, die heißt Mary. Great Mary heißt die.
Okay.
Und dann sagt er halt mal still.
Wow.
Ich schieb mir kurz meinen Tritt zurecht.
Wow, Bene, okay. Also, wir kommen jetzt
Er macht eine kleine Dackelkerze
Bene.
An.
Wir kommen jetzt zur heutigen Folge. Und zwar... Ende August 2023, wir hatten in der letzten Folge erzählt, dass die Stimulationsphase für den zweiten IVF-Zyklus begonnen hat und jetzt hatte ich die Punktion, das heißt die OP, in der die Eizellen entnommen werden. Und jetzt war natürlich die große Frage nach diesem katastrophalen Ergebnis vom letzten Mal, wie fällt das Ergebnis diesmal aus? Da hören wir jetzt mal rein und kleiner Side-Note noch, am Ende geht es um einen ikonischen Fernsehmoment. Stichwort, schauen wir mal, was wird. Und bevor ihr Aggressionen entwickelt, weil ihr eher auf meiner Seite seid, statt auf der von Bene, packen wir euch das Video dazu in die Shownotes. Und wenn ihr jetzt gar nichts verstanden habt, bleibt einfach dran. Wir erklären alles in dieser Folge und springen, wenn das magische Geräusch, das wir uns von Harry Potter ausgeliehen haben, Zurück zum 23. August 2023. Na los, du willst doch mal anfangen.
Hallo Ariana.
Hallo Benedikt, immer
hast
noch.
Hast du Bock? Bin du drauf?
Ja, ehrlich gesagt schon.
Ich glaube, heute wird lustig.
Lustig weiß ich nicht, aber ich
ja,
muss
ich
sagen.
Schon. Ich habe einen Witz vorbereitet.
Oh Gott. Sollen wir erst reden oder willst du ihn sofort raus?
Nee, ich habe tatsächlich keinen Witz vorbereitet. Aber irgendwie, ich weiß ja, worüber wir reden werden. Heute wird's super.
Ja, die Stimmung ist im Moment ganz gut.
Ja,
ne?
Es gab einen neuen Film. Jetzt ist raus. Ich bin nur ganz verliebt.
Oh Gott. Das ist doch schon eine Woche her jetzt. Scheiße.
Also, naja, aber eins am anderen.
Die jetzt den Faden noch verloren oder noch gar nicht aufgenommen haben, es geht um den Film im Wichsraum.
Richtig.
So, aber jetzt erstmal hier, wir haben ja hier eine Abfolge in diesem Podcast.
Ja, chronologisch, komm.
Als erstes, und da kann man, diesmal kann man es schnell, kurz und schmerzlos machen und aber auch als Disclaimer dazu sagen, ist gar nicht schlimm, weil was hätte in der Woche passieren sollen? Status?
Nicht schwanger,
aber wie auch, weil das nochmal zur Einordnung, in der letzten Folge hatten wir erzählt, die haben wir einen Abend vor der Punktion aufgenommen, ne?
Ja.
Genau, wir waren im zweiten IVF-Zyklus, ich hatte einen sehr guten, fantastischen Stimulationszyklus, die Spritzen haben gewirkt.
Ich nicke anerkennt, das seht ihr nicht, aber ich nicke anerkennt. Ja. Respektvoll, zu meinem Premium-Sperma kommt jetzt eine Top-Ausbeute.
Ja, und die Ultraschalluntersuchungen sahen super aus, da haben sich viele Follikel abgezeichnet und genau, am Abend vor der Punktion, da wusste ich schon, dass die stattfindet, genau, da war das nicht mehr unsicher, da haben wir die letzte Folge aufgenommen. Jetzt kommt der Anschluss, jetzt erzählen wir, was in der Zwischenzeit passiert ist und heute vor einer Woche war die Punktion und da holen wir jetzt mal auf.
So, und deswegen holen wir raus und auf.
Raus und auf, Reißverschlüsse auf und los geht's. Hosen runter, legt euch hin, Beine breit und hingelauscht.
Warum?
Genau, und deswegen ist der Status auch nicht schlimm, weil in der Woche zwischen Punktion und jetzt hätte ja nichts passieren können. Also wie man da schwanger werden kann, das ist glaube ich nicht möglich. Die haben ja alle Eizellen entfernt.
Da ist alles raus.
Da kann nicht mal, das ist ja manchmal die Frage, ne? In künstlichen oder assistierten Befruchtungszyklen kann man ja dann trotzdem noch auf natürlichem Wege schwanger werden. Das ist ja passiert gar nicht mal so selten. Haben mir bei Instagram auch ein paar Followerinnen geschrieben, dass die schon in der künstlichen Befruchtung waren, also in Kinderwunschbehandlung und dann aber noch auf natürlichem Wege schwanger geworden sind.
Ja, aber jetzt in dem Fall war ja keiner da.
Genau, ist nicht
ist ja
möglich.
So, ich hab immer sehr, sehr gute Vergleiche. Ja? Mhm. Vielleicht ist es auch irgendwie, ich hätte hier so einen Vergleiche-Jingle. sehr gute Vergleiche. Das ist, als würdest du in eine Kneipe gehen, aber alle Biergläser sind weg.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Genau, sind keine mehr vorhanden, weil sie mir die ja alle rausgesaugt haben.
Genau, der wird es auch weg. Also alles, gehst einfach in eine leere Kneipe.
So,
ja,
genau.
Da bist du nicht psoffer.
Deswegen, da kann nichts passieren, deswegen nicht schwanger, aber ist okay. Und genau heute vor einer Woche hatte ich meine Punktion. Ich glaube, 8.30 Uhr sollten wir morgens da sein. Und ich muss sagen, aus der Kategorie New Fear Unlocked, ich weiß gar nicht, wie ich es gesagt habe, ich hatte am Tag davor, doch das weißt du, hatte ich sehr doll. Also mein Bauch war sehr aufgebläht und ich weiß nicht, ob es auf...
Musst du pupsen?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob es Aufregung war oder es kann auch tatsächlich an den Medikamenten, an der Stimulation gelegen haben. Und auch am Punktionstag, also am OP-Tag, wo die Eizellen entnommen werden sollten unter Narkose, war mein Bauch noch so leicht aufgebläht und ich hatte so eine Angst, weil das kennt man ja aus dem Schlaf oder aus Erzählungen oder aus dem Schlaf von anderen Leuten, dass sich da manchmal Flatulenzen entkraucheln.
Ja.
Da sitzt plötzlich der Anuswächter oder wie heißt der Schließmuskel?
Wow,
der sowas wie der Magenpförtner, bloß weiter hinten.
Oder nicht.
Der Anuswächter.
Der Hüter der Nougatschleuse.
Harry Potter und der Hüter der Nougatschleuse. Der saß ein bisschen locker.
Ja. Also dachtest du oder wusstest du?
Hatte ich Angst.
Hattest du Angst?
Genau, hatte ich Angst davor, dass das
passiert.
Dass
du die Leute quasi bei der Punktion anfurzt.
Genau, nee, ich meine nur, der sitzt manchmal beim Schlaf bei manchen Leuten.
Ja, weiß nicht, da schlafe
ich. Bei vielen Leuten ein bisschen locker. Ja, ja, doch, der sitzt da manchmal ein bisschen locker.
Weißt du gar nicht, ob ich da schon schlafe, wenn er bei mir locker sitzt.
Und ich hatte auf jeden Fall, das war wirklich eine neue Angst, die am engsten Horizont aufgetaucht ist. Hatte Angst, dass ich in der OP vielleicht diese Winde entweichen.
Ja, ich glaube, das sind Ärzte, das ist ÄrztInnen, das ist Fachpersonal, die sind So als würdest du jetzt hier noch einen Vergleich, haben einen sehr, sehr guten Vergleich dafür. Das ist so, als würdest du Automechanikerin sein.
Möchtest du, ganz kurz, und, möchtest du so einen Jingle haben?
Ja, ich möchte den Jingle haben, okay, ja. Ich möchte den auch selber einsingen.
Sehr gute Vergleiche. Mit Bene.
Nee, als wärst du Automechanikerin und dann schraubst du an so einem Auto rum und dann spritzt da so ein bisschen Öl raus und dir wäre das als Auto-Eigentümerin unangenehm, dass jetzt die Latzhose schmutzig geworden ist.
Das ist ein toller Vergleich. Gleichzeitig finde ich aber, gehst du auch sehr naiv bis ignorant an den Vergleich ran, weil du vernachlässigst den Fakt, dass in unserer Gesellschaft wir leider so geprägt sind, mittlerweile, im Mittelalter war es nicht der Fall, dass körpereigene Flüssigkeiten und Geräuschausschallungen als etwas, das schickt, das war der Hund jetzt gerade zum Beispiel, das schickt sich nicht, das macht man nicht, das wird als, wie wird denn das empfunden? Als schlecht erzogen, als ekelhaft,
aber
unpassend.
Aber da bist du ja in, also bist du ja in Narkose. Also du
ich weiß, dass die da nicht stehen und sagen, also wie kann sie nur und mich verklagen.
Und vor allem, wenn du aufwachst, nicht im Aufwachraum neben dir stehen und sagen, Frau Barbouri, Sie haben gefurzt. Widerlich.
Nein!
Gehen Sie bitte, wir machen hier nicht weiter, wir brechen hier ab. Sie haben uns ins Gesicht gefurzt.
Das ist mir doch alles klar. Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, ich liege da, dann ist es auch noch eine OP, ist ja auch nicht bei jeder OP der Fall, wo du untenrum gelüftet wirst, also untenrum wirst du freigelegt, dann kommst du auf so eine Liege, links und rechts, auf so Beinstützen, da ist alles frei unten. Die spannen dich dann einmal auf und dann führen sie dir da unten Gerätschaften ein und dann flattert es dann auf einmal. So,
vielleicht
knattert.
Machen die auch einmal präventiv einmal so kurz auf, wie bei so einem, weißt du, wie bei so einem Luftballon. Also so, dann machen die einmal kurz auf, lassen die Luft raus, wenn die merken, ah ja, die Frau Bauri, die ist ganz schön angespannt untenrum.
Ja.
Und machen einmal das Ventil auf und dann, ja.
Ich weiß es nicht. Jedenfalls war das eine Angst. Ich weiß ja auch nicht.
Echt eine Angst. Also so, dass du.
Nicht Angst, aber ein Bedenken.
Okay, dann bitte Vorsicht mit dem Angstbegriff.
Okay.
Ja.
Aber New Fear unlocked, sagt man ja.
Fear ist Angst. New Bedenken unlocked.
New Bedenken unlocked. Genau. Und ach, ein anderes Bedenken übrigens hatte ich auch noch.
Viele
aber das hatte ich nicht zum ersten Mal. Und zwar, ich weiß ja immer nicht, wer die OP macht, weil Arzt oder Ärztin sind ja nicht drin, sondern nur Narkose, also AnästhesistIn. Und so Assistentin, genau. Und wer einen operiert, das kriegt man gar nicht mit. Die Person kommt rein, wenn man schläft und geht, wenn man schläft. Also wer weiß, was die da mit mir so treiben. Und
so wie mein Dating-Game früher.
Wow, so haben wir uns kennengelernt. Und da war natürlich ein naheliegender Gedanke, den hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal. Hoffentlich ist es nicht dieser Tamponadenarzt, also dieser Arzt, der ja nicht nur Dr. Tamponade, nicht nur der diese Tamponade, der hat es ja nicht vergessen, aber es wurde unter seiner Aufsicht vergessen, die zu notieren. Aber es ist ja nicht nur das, sondern ich hatte ja diese sehr unangenehmen Gespräche mit denen und diese fast streitähnliche Situation. Und da war die Vorstellung komisch, dass der mich dann da unten rum so sieht. Aber na gut, egal, ich konnte es eh nicht ändern und ich habe auch extra nicht gefragt. Und eine schöne Neuerung war, dass wir den Hund zu Hause gelassen haben, weil wir sind ja beide dorthin und es war richtig toll, dass das mittlerweile geht.
Ja,
weil wir wussten ja, als wir das Haus verlassen haben.
New Luxury Unlocked.
Es ist ein New Luxury Unlocked, weil als wir das Haus verlassen haben, dass der so circa 4 Stunden alleine bleiben muss, bis wir nach Hause kommen und dass wir jetzt auch nicht in nächster Nähe sind. Wenn irgendwas ist, ich sowieso nicht, aber wenn, dann du. Aber das war richtig toll zu sehen, das können wir machen. Das geht, genau. Ja, und dann ging es quasi Richtung Eingemachtes. Wir haben ja vorher noch nicht gewettet, aber so überlegt, wie viele Eizellen es wohl werden.
Ja.
Dadurch, dass die Stimulation so gut war und die Ultraschall, sagt man, hatten wir das schon mal, ob das der Plural ist?
Ultraschalle.
Ultraschaller. Ultraschalti, Schalte.
Machen wir weiter.
Die Ultraschallte so gut waren, dass ich dachte, wenn es 10 Eizellen sind, bin ich eigentlich happy.
Ja, ich habe 15 gesagt.
Ja, wir haben uns nicht so ganz drauf festgelegt, aber wir haben so überlegt, was wäre eine coole Zahl.
Ich habe mich auf 15 festgelegt.
Ja, echt? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber gut, und du warst zu dem Zeitpunkt noch sehr gespannt, ob sie endlich den Film ausgetauscht haben, damit du da was Neues hast. Genau, und dann ging es los, dann bin ich abgeholt worden zur OP, bin in diesen Vorraum, das hat ja schon mal berichtet, glaube ich, da zieht man sich um, tut seine Sachen in so einen Schrank, kann den Schlüssel mitnehmen und sein Handy, damit man mit seiner Kontaktperson danach kommunizieren kann. Und als ich in diesem Vorraum war, der ist nur durch so einen blauen OP-Vorhang abgetrennt vom quasi Aufwachraum. Also man geht in diesen Vorraum, zieht sich um, tut seine Sachen in den Schrank und dann geht man in diesen Aufwachraum, der aber gleichzeitig auch quasi der OP-Vorbereitungsraum ist und legt sich da in sein Bettchen. Und dann wird man zur OP abgeholt und die schieben einen dann nach der OP in genau diesen Raum wieder rein. So. Das heißt, in dem Raum sind die Patientinnen, die auf ihre anstehende OP warten und die, die schon aus dem OP zurückkommen. Und durch den Vorhang von diesem Vorraum, wo ich mich umgezogen habe, habe ich einen Mann gehört, der da mit den Patientinnen gesprochen hat. Und ich habe noch gedacht, oh nein, lass es bitte. Ja, lass es bitte nicht diesen Tamponadenarzt, Dr. Tamponade sein. Weil ich fand die Vorstellung in dem Moment so schrecklich, dass der mich dann da.
Aber der Blitz schlägt nie an der gleichen Stelle zweimal ein.
Glaubst du, dass das so ist, dass der mich nie wieder untenrum begatten, wollte ich gerade sagen?
Ne, der würde dich schon, aber der würde da wahrscheinlich nicht nochmal eine Tamponade drin lassen.
So, das glaube ich eh nicht, dass es da passiert. Das ist, so, glaube ich, so ein bisschen wie. Man sagt ja, wenn man einen Anschlag
dich,
verübt.
Probier dich
ist,
mal an den Vergleichen.
Ja, ich versuch's, ist aber. Also,
mein Padawan.
Das ist jetzt vielleicht einer, der ein bisschen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, aber. Wenn ein Anschlag stattfindet, dann sagt man immer, das ist einer der sichersten Orte, die es gibt. Weil erstens wird dieser Ort danach total abgesichert, abgeriegelt.
Ach, danach, nachdem der...
Na, danach, ja, nicht
ja,
in dem Moment.
Ja, okay, wollte gerade sagen, wow.
Und zweitens findet da nicht nochmal was statt in nächster Zeit. Mhm. Das ist so...
Manchmal gibt es die Orte danach einfach nicht mehr.
Ja, aber
ich finde den Vergleich schlecht, muss ich sagen.
Ich finde den gut, ich bin 5. Nur verhalten, weil mir klar ist, dass das Thema ein bisschen.
Ja, genau, und das gehört halt dazu. Man muss halt so einen guten Vergleich, muss man auch aus voller Kraft vortragen können, ohne sich da so ein bisschen so nimmst einen Anschlag. Nee, finde ich nicht gut.
Okay, ich denke beim nächsten Mal nochmal über einen besseren nach.
Ich finde auch mit dieses Kokettieren mit Anschlägen nicht gut.
Kokettieren mit Anschlägen, ja. Weil meine Familie aus Afghanistan ist, oder?
Zum Beispiel.
Okay, also zurück zum Arzt. Da ist sonst, muss ich tatsächlich sagen, sonst nie irgendein Arzt. Also nicht in dieser OP-Geschichte. Da ist mir noch, oder keine männliche Person, sagen wir es mal so. Da ist mir noch nie eine männliche Person begegnet. Weswegen ich dachte, das kann ja nur der Arzt sein, der operiert. Und dann habe ich aber gehört, wie der zu einer Patientin gesagt hat, ich mache Ihnen eine ganz tolle Narkose, da werden Sie so richtig schön schlummern. Aha, da hat die Glühbirne in meinem Kopf, Karl Klammer hat gesagt, ich verstehe. Da wusste ich, das kann gar nicht der OP-Arzt sein. Das
ist
muss
der
dann,
Ticker.
Wow, das muss der Anästhesist sein.
Ja.
Fand ich auf der einen Seite cool, weil ich dann wusste, okay, dann ist es nicht Mr. Tamponade, der da in mir rumfuhrwerkt. Auf der anderen Seite fand ich es schade, weil ich diese Narkose, also die Anästhesistin, die sonst immer da war, die mochte ja sehr gerne. Da hatte ich einen Draht, die hat sich auch an mich erinnert, aber ist okay. Genau, dann hatte ich mich fertig umgezogen, habe mich da in mein Bettchen reingekuschelt. Und der kam dann sehr schnell zu mir ans Bett und hat auf meine Nägel geguckt. Ich habe gerade so grün lackierte Nägel, wo ich so, es gibt so Nagelsticker, da sind so Blumenaufkleber drauf. Und dann hat er sich die angeguckt und meinte, ach, das sind aber tolle Blumen. Das war irgendwie so ein, finde ich, so ein ganz, ganz witziger Typ. Der hat mir dann noch erzählt, dass er mit seiner Frau, wie war denn das nochmal? Die haben irgendwie mal tatsächlich, haben die mal Nagelsticker entwickelt oder so. Das waren irgendwie so satirische Nagelsticker oder sowas.
Okay.
Mit so Gags irgendwie. Ich weiß, krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie so ein witziger Typ. Hat den.
Wie viel Gag kriegt man auf so einen Nagel drauf?
Ich glaube, es ging um die Motive, aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil nicht, dass man sonst Rückschlüsse auf ihn ziehen kann.
Ja.
Auf jeden Fall war er nur ein geckiger Typ, muss ich sagen.
Ist gut.
Genau.
Ist gut.
Und hat mir sehr schnell und sehr gut auch diesen Zugang gelegt. Und ich war auch ganz stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich so von diesem ganzen Environment oder überhaupt so dieser, der ganzen Gegebenheit.
Environment?
Ja.
Environment.
Environment.
Environment. Ist ja kein Eisen drin.
Environment.
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 Ja.
Environment.
Gut.
So?
Ja.
Klingt wie ein Bonbon. Kann ich mal so ein Environment?
Genau.
Dass ich davon nicht in Panik verfallen bin. Also dieser Vorbereitungsraum, die Narkose, dass da jetzt gleich eine Nadel kommt, dass ich jetzt gleich in den OP reinkomme, reingeschoben werde, wollte ich gerade sagen, man läuft ja immer selber. Und dass ich so ein bisschen gewohnt tatsächlich schon oder mich an den Ablauf gewöhnt hatte. Das fand ich auf der einen Seite krass und auf der anderen Seite war ich ganz stolz auf mich, weil ich dachte, was für Welten liegen dazwischen, zwischen der ersten OP dort, als ich ja in der Woche, glaube ich, davor noch mit einer Freundin zum hier Ohrlochstechen gegangen bin und noch gedacht habe, oh mein Gott, wenn das Ohrlochstechen schon so schlimm ist für mich, wie schlimm wird dann diese OP? Und jetzt zu dem Moment zu kommen, wo ich denke, ich weiß, was auf mich zukommt. Es ist nicht das Schönste auf der Welt, aber es ist in Ordnung. Ja, legen Sie mal einen Zugang. Fand ich irgendwie toll.
Das ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall.
Ja.
Routinen machen das Leben leichter.
Wow. Ich weiß nicht, ob OP so eine Routine ist, die ich haben will, aber gut. Ich hatte dann übrigens noch so Flauschesocken an. Die sagen mal, dass man sich Kuschelsocken anziehen soll. Die waren so grün-blau gestreifte, gestrickte Socken. Ja,
das haben sie
Socken.
Zu mir noch nie gesagt, wenn ich in den Wichsraum gegangen bin.
Ziehen
sich mal ein paar kuschelige Socken an.
Wenn man operiert wird, sagen sie das okay. zu einem. Und er hat die gesehen, weil ich lag ja auf dem Bett und hatte nur diese OP-Hemdchen an. Und dann meinte er, ach Mensch, das sind ja tolle Socken. An den Füßen haben sie auch noch an mich gedacht. Das ist ja klasse. Fand ich süß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, mein lieber Freund und Kollege Till Reiners, der mag das zum Beispiel auch nicht, wenn in der deutschen...
Freund und Kollege von mir.
Ja, wenn in der deutschen Bahn das Personal so Gags macht, wenn die rumgehen und die Tickets kontrollieren oder auch Getränke oder Essen bringen.
Ja.
Wenn man da in der ersten Klasse was bestellt, bringen die einem das zum Platz.
Oh.
Und ich weiß, dass Till das nicht mag, wenn die dann so Gags machen. Da hat, glaube ich, mal einer gesagt, hier noch jemand ohne Caipirinha oder irgendwie sowas. Und ich mag das, weil das lockert die Stimmung auf. Till findet das richtig, richtig scheiße.
Ist es für Till sowas wie Majestätsbeleidigung, wenn er da sitzt als König Comedy?
Nein, er hat im Podcast gesagt, das ist für ihn einfach keine Situation, in der er Bock auf Gags hat, die sollen ihren Job machen und gut ist. So.
Oh.
Also so nicht wortwörtlich, aber ja. Ich gebe jetzt mal aus Gedankenprotokoll.
Weil, also jetzt dran angelehnt, weil es da eh scheiße läuft, quasi.
Das weiß ich nicht, ob er das jetzt so gesagt und gemeint hat, aber es war so ein bisschen, das ist einfach der falsche Ort.
Okay, bisschen so wie die Kritik an der Polizei, wenn die lustig twittert. So, that's
ja,
it's not your space.
Kommt, glaube ich, aus einer ähnlichen Richtung,
ja,
genau.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob Till das so sieht, aber kommt
ich
aus einer ähnlichen Richtung.
Ich weiß auch jetzt gerade in dem Vergleich nicht, ob Till die Polizei oder der Schaffner ist, aber ich bin verwirrt,
wow.
Ist egal.
Ich jedenfalls finde es sowohl in der Bahn als auch im OP ganz, ganz große Oberklasse, wenn jemand so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Weil ich muss sagen, es nimmt mir in dem Moment einfach die Angst.
Und es sind auch meistens sehr daddige Jokes, muss man auch dazu sagen.
Das ist, über die Qualität will ich gar nicht urteilen.
Ja.
Aber es geht mir einfach darum, dass es von der Stimmung her, es ist für mich viel leichter als, gibt's leider auch Personal, was im OP arbeitet. Hier no offense, jetzt sind alle nur Menschen, aber die schlecht gelaunt sind. Die machen Sachen dann sehr zackig, die legen, also hier jetzt nicht in dem Fall, ist jetzt nur ein Beispiel, aber da wird dann vielleicht eine Nadel, beim Blutabnehmen hatte ich das schon an anderer Stelle, dass dann sehr zackig Blut abgenommen wird oder so. Das ist nicht schön. Da würde ich gerne in so eine weiche Watte Hülle aus warmen Worten und zuckrigen Formulierungen gepackt werden.
Okay. Werbung. Ariana.
Benedikt.
Sag doch den Leuten mal, was ich liebe.
Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran ist.
Ich liebe Radsport.
Ja, ich weiß.
Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem. Gucke
ja,
ich gerne.
Weiß.
Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
Das Radrennen.
Nee, die sind,
für mich.
Nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder im WLAN bin.
Das stimmt.
Und das heißt, ich muss sehr lange, sehr viel über mein Handy streamen.
Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst.
Genau, und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
Ist das Internet aus?
Ist das Internet aus?
Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst?
Das ist das Problem.
Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne?
Ja.
Also es ist wirklich absurd. Ja.
Teilweise 7 Stunden.
Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen, denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz, denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr irgendwo anrufen.
Also ich vor allem nicht.
Und mit Menschen sprechen in Hotlines. Perfekt. Könnt ihr ganz stressfrei machen per App. Habt auch keine Vertragslaufzeit. Und ihr bekommt bei Frank entweder 10 Gigabyte für 10 Euro oder wenn ihr viel SurferIn seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro. Könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen. Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet. Ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt. Und ihr bekommt das beste Telekom-Netz mit 5G Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit SEPA-Lastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein kleines, ein Bonbon, könnte man das sagen, ein Leckerli.
Ein Schmankerl.
Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 GB on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 GB für 10 Euro oder 24 GB für 15 Euro.
Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit
sehr
dem
gerne.
Code JOKES4, JOKES 4 als Zahl.
Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
Das J groß.
Und den Rest klein.
So, dann
JOKES 4.
JOKES 4 mit großem J und mit 4 als Zahl.
Genau.
Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Genau, und das hat er sehr gut hinbekommen. Und vor mir, bevor ich in den OP kam, waren noch 2 andere dran. Und ich weiß gar nicht, ob ich das davor, in den, wenn, also als ich vorher operiert wurde in dem Kinderwunschzentrum, ob ich das da gesagt habe. Es ist nämlich noch eine neue 4. Das ist kein Bedenken, das ist eine echte 4. Und zwar, dass ich immer Schiss habe, dass jemandem, der aus der Narkose gerade aufwacht, schlecht wird und sich übergeben muss, was ja auch nicht so selten leider ist.
Echt? Ist das so ein Ding?
Ja, ist leider so ein Ding. Vom Narkosemittel, manchmal auch von den Gasen, glaube ich, je nachdem, was du für eine OP hattest.
Achso, wenn du hier unten rum.
Nein. Wenn die dir Gase.
Meinst du wirklich, du hast so viel Gase in deinem Bauch, dass dir selber schlecht wird, wenn du dir da einen abfurzt in der Narkose?
Benedikt.
Entschuldigung.
Da muss ich sogar bei deinem ganzen Namen nennen. Es ist Gas, was dir eingeführt wird, um zum Beispiel den Bauchraum aufzublähen, okay. Bei dieser Endometriose-OP zum Beispiel. Jedenfalls ist es immer, die Angst operiert da immer mit. Die Angst operiert immer mit, dass da jemand aus der OP aufwacht und sich übergeben muss. Deswegen lag ich da ein bisschen unter Anspannung, muss ich sagen. Hatte ich aber nicht so viel Zeit für, wurde dann schon aufgerufen, wurde abgeholt, bin dann da reingetapert, habe mich hingelegt und dann meinte der Anästhesist auch zu mir, ich mache jetzt eine ganz tolle Narkose. Können Sie gleich richtig schön schlummern. Und dann hat er gesagt, jetzt kommt erstmal ein Schmerzmittel. Da habe ich gemerkt, wie was in meinen Arm rein und da lang läuft. Das fand ich irgendwie ekelhaft, widerlich. Du, deine Augen glänzen schon wieder. Du fändest es wahrscheinlich interessant,
ja,
oder?
Ja.
Nee, ich finde es ekelhaft. Widerlich.
Ich wünschte, es würde leuchten. Dann könnte man es noch verfolgen, wo es lang läuft.
Widerlich, kann er nicht mal hingucken. Ganz schlimm. Und da war noch ein jüngeres Mädchen / junge Frau. Die wirkte auf mich wie eine Praktikantin oder so, wie jemand, der zuguckt. Und die hat sich dann mit dem Anästhesisten unterhalten und dann meinte er noch sowas zu ihr wie, da und da bin ich nächste Woche, kannst ja mal damit auf Station kommen und da dann mal zugucken. Und die haben sich dann so unterhalten und ich fand es ehrlich gesagt war ich ein bisschen traurig. Ich hätte am liebsten kurz mich gemeldet und gesagt, entschuldigen Sie, die andere Anästhesistin, die hat meistens meine Hand gehalten beim Einschlafen. Nee, ohne Witz. Oder eine von den Assistentinnen. Die haben dann immer so meine Hand gehalten. Aber können die meine Hand halten? Ja, klar. Oder haben mir dann so die Brille vorsichtig abgesetzt, die ich zur Operation dann immer aufhabe. Und das war für mich ganz beunruhigend, dass die sich gerade unterhalten, während ich in eine Narkose abdrifte. Weil ich so dachte, hallo, könnt ihr euch mal um mich kümmern? Jetzt nicht über den Dienstplan nächste Woche reden. Das war ganz komisch.
Da siehst du mal, wo das quasi angesiedelt ist.
Ja, genau.
Das macht er wahrscheinlich 30 Mal am Tag.
Ja, absolut.
Oder das ist einfach so zack, zack rein.
Das ist auch ein bisschen, schlummern. Also der hat jetzt keine Psychopathen-Vibes für mich gehabt, aber ein bisschen psychopathisch finde ich, klingt es schon, wenn man sich vorstellt, angenommen, da werden am Tag 15 Frauen operiert. Da kommt einer hin, dessen Arbeitsalltag das ist, 15 Frauen hintereinander mit einem Mittel schlafen zu legen und mit einem anderen Mittel wieder aufzuwecken.
Das ist ein Zauberer.
Finde ich auch faszinierend auf eine Art, muss ich sagen. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Spaß macht, wenn es der Job ist.
Da stell mir vor, der würde seinen Job nur halb machen. Da würde der nicht nur einschläfern.
Nein, aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das machen, ich glaube, da hätte ich auch richtig Spaß dran. Ich glaube, solange man
bei... Psychopathenmäßig
jetzt. Naja, ja, ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass es total menschlich ist, Neugierde zu haben, so Grenzen auszuloten, ja. Und Menschen, die das nicht mehr im Griff haben, denen passieren dann zum Beispiel so Sachen wie, dass die Mörder werden, MörderInnen. So. Und wenn man sich da aber im legalen Rahmen bewegen will und auch niemandem ernsthaft Schaden zufügen und wehtun will, dann finde ich, ist es auch ein Anfang zu sagen,
ich werde Anästhesist.
Mega geil, ich lege jemanden in Narkose und weck den wieder auf.
Du.
Willst du heute Abend woanders schlafen?
Ich habe jetzt erstens Angst und zweitens weiß ich nicht, ob wir auch insgesamt Angst vor den Anästhesisten jetzt haben sollten.
Habe ich immer, muss ich sagen. Ich finde das ganz...
Ja, ich bis also, jetzt noch nicht.
Echt? Nee, ich finde das komisch, jemand, der Anästhesist wird. Weißt du noch, das erste Mal, als ich in dem Kinderwunschzentrum operiert wurde, meinte die Anästhesistin doch zu mir, weil ich so krass Angst vor der OP hatte und vor allem vor der Narkose und diese Angst mit ihr geteilt habe, meinte sie zu mir, glauben Sie mir, Frau Barbary, Sie wachen nur auf, wenn ich das will.
Ah, oh, das ist nice.
Weil ich so Angst hatte, in der OP wach zu werden und
gut.
mich nicht mitteilen
gut,
zu können.
Gut.
Und deswegen, die haben für mich was sympathisch Irres, würde ich sagen. So, genau. Und deswegen, ja,
ich glaube, das sind die Kings im OP. Kings und Queens im OP.
Ja.
Die haben das alles unter Kontrolle.
Ja. Aber es ist genau, wie du, glaube ich, gesagt hast, das ist für die so, was so natürlich ist, dass die jetzt sich nicht, die setzen sich jetzt nicht im Stuhlkreis hin und gucken mir beim Einschlafen zu, sondern dem ist klar, der hat mir dann Topmittel gespritzt.
Der weiß genau, wie lange es dauert, dass du da wegknickst und dann...
Genau, das kann ich ja schon vorwegnehmen. Wir hatten dann nachher noch das Gespräch mit unserer Ärztin und die wusste ja, wen ich habe als Anästhesist und dann meinte sie, ja, der macht ganz tolle Narkosen. Mhm. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, ach, interessant, es ist also nicht nur, ja, man guckt, was wiegt die Person und wie groß ist die, dosiert dann in Millilitern das Narkosemittel und gibt der Person das und dann ist gut, sondern man kann das wohl noch irgendwie zusammenmischen oder so, weil sie gesagt hat, er meint ja auch, ich mache Ihnen eine ganz tolle Narkose. Und die Ärztin hat danach ja auch gesagt,
das
ja, der macht
super ist wahrscheinlich, ob
Narkosen.
Das einfach so richtig fies ausnockt oder ob das was Smoothes ist.
Ja, aber da frage
so.
Ich mich, wie machen die das? Ist es dann die Stoffzusammensetzung oder?
Das ist wahrscheinlich, wie so, Vorsicht, Vergleich.
Sehr gute Vergleiche. Mit Bene.
Wie es auch so verschiedene Drinks gibt. Es gibt wahrscheinlich so Shots und dann gibt es halt so einen smoothen Mojito, der dich so ein bisschen, dann gibt es schweren Rotwein, dann kriegst du einen dicken Schädel von.
Bene, okay.
Und ja, je nachdem, wie der Barkeeper drauf ist, mixt er dir was Gutes zusammen.
Er hat mir was sehr Gutes zusammengemixt, beziehungsweise ich glaube, ich habe auch gut mitgearbeitet, weil ich diesmal versucht habe, nicht so gegen die Narkose anzugehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass ich versucht habe, mich so in diesen Rausch fallen zu lassen sozusagen und da ein bisschen besser mit wegzudriften. Hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Genau, und dann habe ich nichts mehr mitbekommen. Das nächste, was ich wusste oder was ich weiß, ist, dass ich bin so dämmernd wach geworden und dachte, wie so im Halbschlaf, dass ich gerade nach meinem Handy greife, aber dann war auf einmal alles nass und es war nicht mein Handy, sondern es war eine Tasse Tee und es war auch nicht so, dass ich danach gegriffen habe, sondern ich hatte sie schon in der Hand und dann habe ich blöderweise die Hand einmal komplett umgedreht und es ist alles, es ist auf mich, es ist aufs Bett, es ist auf dem Boden und das Witzige ist, dass ich ja schon ein, zweimal von irgendwelchen anderen Patienten in diesem Raum so etwas, nicht genervt, aber die haben dann irgendwie so, die waren wie auf Drogen und haben dann so laut die ganze Zeit so, oi, 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 was haben sie mir denn hier gemacht, kann ich noch einen Kaffee? Und ich dachte immer so, Brudi, beruhige dich bitte, chill. Und diesmal war ich, glaube ich, selber eine von denen, weil ich dann mich fragen musste, ob die...
Weil du gute Mische gekriegt hast.
Ja, weil ich eine gute Mische gekriegt habe. Und dann mussten die mir Tücher bringen und dann haben wir das zusammen aufgewischt. Gag auch daran oder Fun Fact, ich bin danach nochmal eingeschlafen, also ganz so, bei mir kann ich nicht gewesen sein. Und als ich dann aufgewacht bin, haben die mir nochmal eine neue Tasse Tee gefragt. Dann habe ich gefragt, ob ich nochmal schlafen kann. Haben die gesagt, ja klar, habe ich nochmal die Augen zugemacht. Und ich weiß noch, dass als ich auf dem OP-Tisch lag und in die Narkose weggedämmert bin, dass ich dachte, oh, ich muss, wenn ich wach werde, unbedingt nachfragen, wie viele Eizellen die daraus geholt haben. Und ich habe so sehr gehofft, dass ich mich dran erinnere. Ein bisschen so wie, weißt du noch, als ich diese Basaltemperaturmethode gemacht habe, da muss man sich ja, ich würde sagen, richtig drauf trainieren, dass man, also es muss ganz tief in einem drin sein, dass wenn man aufwacht, man zum Thermometer greift und sich ansonsten nicht bewegt, nicht umdreht, nicht aufsetzt, schon gar nicht sich richtig hinsetzt im Bett oder aufsteht.
Oder joggen geht. Also.
Oder joggen geht, weil das die Temperatur schon so krass nach oben treibt. Man soll, wenn man diese Basaltemperaturmethode, haben wir schon mal drüber gesprochen, soll man wirklich aufwachen, am besten einfach nur rübergreifen, Thermometer in Mund, Scheide, Po, wo auch immer man das misst.
Achselhöhle.
Achselhöhle. Ich glaube,
Axolotl.
Mund oder untenrum, Axolotl. Und mein Trick war ja, dass ich mir den Wecker auf dem Handy gestellt habe und das Thermometer aufs Handy. Und so konnte ich eigentlich nicht dran vorbeigreifen. Und genau so.
Genial!
Wow.
Genial einfach.
Naja, krieg dich mal dazu
im
Kopf, dass du in dir so tief drin hast, dass wenn du aufwachst, dass du dich nicht aufsetzt oder großartig bewegst, sondern wirklich nur mit dem Arm kurz rübergreifst. Und ähnlich habe ich es probiert, indem ich mir vor der Narkose vorm Einschlafen immer wieder gesagt habe, wenn ich aufwache, nach den Eizellen fragen. Weil Hintergrund ist, dass nach, ich glaube, meiner letzten Punktion war das, da wusste die eine Mitpatientin in dem Zimmer das ja sofort. Ne? Ich habe mich mit denen unterhalten und die wusste sofort, wie viele Eizellen sie hatte.
Ja, und als ich einmal gewartet habe, kam auch eine raus und hat, ihrem wartenden Partner direkt gesagt, wie viele
Eizellen sie hat. Ne? Genau, und klar, man erfährt es ja dann relativ bald, aber man muss erstmal warten, bis man richtig wach geworden ist. Dann geht man sich umziehen, dann kommt man ins Wartezimmer, dann sitzt man da noch eine Weile und irgendwann wird man aufgerufen zum Gespräch mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt und ja, man verkürzt es halt so um, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber genau, die konnten mir nicht helfen, konnten mir nicht sagen.
Long story short,
ja.
It's a no.
Also, it's a no. Wussten sie nicht. Also habe ich mich umgezogen, habe mich zu dir ins Wartezimmer gesetzt, habe mein Brot gemümmelt, was ich mir selber geschmiert habe, wie immer. Und dann hast du mir, glaube ich, konntest du mir von deinem Film berichten.
Ja, weil wenn man chronologisch korrekt sein möchte, ist ja dazwischen sehr viel passiert.
Ach,
während
stimmt.
du faul geschlafen hast, ja, lagst du da, hast vor dich hingefurzt und geschlafen, ja, war ich fleißig.
Hast dir eingeschleudert.
Da habe ich Handarbeit. Handarbeit war
das. Du hast die Palme geschüttelt.
Gewedelt habe ich dir.
Du hast die Schlange gewirkt.
Auch.
Die einäugige Schlange. Du hast...
5 gegen Willi gespielt.
Den Johannes zum Rotzen gebracht.
Wow.
Zum Niesen.
Wow. Okay, naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, du bist dann ja irgendwann weg aus dem Wartezimmer. Das haben wir alles gehört.
Zum OP hin.
Ja. Deine ganze OP-Geschichte da. Und ich saß da noch kurz im Wartezimmer und wurde dann auch abgeführt, sag ich mal, zur...
Hast du gerade gepupst?
Nee, das ist der Stuhl. Der macht so Geräusche. Nee, mich stört das nicht. Ich würde das hier zugeben. Ist mir egal.
Moment, da muss ich ganz kurz unterbrechen. Wir sind jetzt, weiß ich gerade nicht, wie lange zusammen.
20 Jahre.
Und du hast noch nie vor mir eine Luft entlassen, weil du das auch nicht möchtest. Wir machen das beide nicht. Wir haben mal drüber geredet und ab einem Punkt X, ich weiß nicht mehr wann das war, ist für mich eine interessante Entwicklung, wie das mal vor und zurück geht, weil ich habe auch wieder meine Meinung geändert. Irgendwann habe ich zu dir gesagt, Bene, ich finde das langsam anstrengend, weil manchmal kriegt man richtig Bauchschmerzen davon.
Ja.
Wollen wir das nicht mal
jetzt? Diese Bauchschmerzen nennt man Ehe.
Ehre.
Ehre.
Die Bauchschmerzen Ehre nennt man Ehre. Und dann hast du gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir diese Schallmauer nicht durchbrechen. Ich möchte, dass damit noch ein bisschen das Knistern zwischen uns aufrechterhalten wird. Und ich dachte, mein Gott. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich ein Gespräch oder es war ein Film oder Comedy oder so, wo die gesagt haben, nee, ganz ehrlich, das ist so die letzte Bastion. Voreinander aufs Klo gehen und voreinander furzen. Dass die nicht fallen soll. Und dass man da noch irgendwie so ein bisschen, wenn der andere noch ein bisschen so Geheimnisse hat und was für sich hat, das ist ja dann, ist da noch
einfach, irgendwie... Einfach noch ein bisschen Würde.
Ein bisschen Würde. Und dann habe ich gedacht, das klingt irgendwie, wenn andere das anders machen, finde ich völlig fein, wie immer, ne? Judo, you, Leute. Judo.
Ich finde es eklig, wenn andere es machen.
Nein, was andere machen, ist mir total egal. Aber da habe ich dann in dem Moment gedacht, stimmt, I can relate with it, ist was dran. So weiß man nicht alles vom Partner. So ist, hat man immer noch ein bisschen diese Situation wie aus der Dating-Zeit, dass man halt, wenn man aufs Klo geht, macht man die Tür zu und okay, wir schließen nicht ab, aber ja, dass man dann irgendwie noch so ein bisschen was für sich hat, was der andere nicht kennt. Deswegen brauchst du ja gar nicht so tun, als fändest du das nicht schlimm, wenn du jetzt hier einfach abknattern würdest. Das findest du nämlich wohl schlimm.
Ja. Naja, ist ja egal. Ist ein Thema für einen anderen Tag.
Ja,
ist ein Thema für mich. Genau, du hast geschlafen und ich war fleißig, wie immer. Also ich rein in den Raum kennt er ja, denk mir, okay, lieber Gott im Himmel, lass es ein anderer Film sein, der letzte war wahnsinnig langweilig. Rein, hab da mir wieder mein im Prinzip wie so ein, ne, bisschen Indiana Jones mäßig, mein Weg auf der Karte der abgegriffenen Fernbedienung zurechtgefunden,
ja.
den alten Fernseher angeschmissen und dann Überraschung. Neuer Vorspann. Es war ein neuer Film. Und
stand da eigentlich der Titel oder hast du
Der Titel steht dann in so ein bisschen, also das Menü ist so teletextmäßig.
Ja.
Ja, auch die gleiche Ästhetik und so läuft der Titel dann da auch unten durch. Es ist ein, also File 1 steht dann da, weil es ist halt, gibt halt nur eine Datei offensichtlich auf dieser Festplatte. Man könnte ja auch die anderen drauflassen.
Damit man eine Wahl
also,
hat.
Ja, genau. Ist jetzt der dritte Film, den ich quasi mitkriege. Und das würde ja, also wahrscheinlich jetzt, lehne ich mich weit aus dem Fenster, gibt es aber Festplatten, die auch 3 Filme gleichzeitig speichern können. und dann würde man den Leuten so ein bisschen mehr Spiel lassen.
Oder DVD-Player und 20 DVDs.
Ja, naja.
Auf jeden Fall ging, aber so habe ich dann die Play-Taste gefunden.
Na, stand da dann schon der Titel?
Ja, der Titel stand da schon und da dachte ich mir, Spitze, das klingt nach mir. Ja, das letzte war irgendwas hier mit Swing Your Ponytail und so, da wusste ich schon, das wird scheiße, ey.
War das eigentlich alles drei Erika Lust, also feministisch?
Ja, ja.
Ah ja, okay.
Alles, warte mal, das stand auch wie die ist so eine Reihe, ja, Erika Lust und dann irgendwas mit Confessions.
Ah.
So, ich glaube, das ist so, ja, naja.
Confessions sind ja
Beichten.
Beichten.
Ja.
Aber war das das übergeordnete Thema? Konntest du das im Film, in der Handlung, im Plot wiedererkennen? Wurde da gebeichtet?
Nee, es ist wahrscheinlich so ein Fantasien-Beichten-Ding.
Oder war es Confessions on the Dance Floor?
Oh, nee. es war mehr so wie Confessions Part 2 von Usher.
Okay.
Auf jeden Fall stand der Titel da. Pussy Power. Ja. Find ich eine deutliche Verbesserung zu Show Me How You Shake Your Ponytail. Ja, show mir lieber nicht, ey. Auf jeden Fall war bei
Pferdeschwänze sind lang.
Mhm, ja, war bei Pussy Power folgendes Szenario. Eine ganz klassische, sag mal, eine Freitag- oder Samstagabend-Bar-Situation. Ja, da waren zwei Frauen in einer Bar, da war ein Barmann, der hat da Drinks gemixt, so wie dein Anästhesist, ja. ganz unverfänglich erstmal, ne? Also,
oh mein Gott, stell dir mal vor, ein Porno im Kinderwunschzentrum. Für Männer im Kinderwunschzentrum.
Oh, so Inception-mäßig, dass du sitzt in dem Raum und siehst dann plötzlich, wie Leute in diesem Raum Sex haben.
Pass auf, und zwar ist es so, da ist ein Mann im Kinderwunschzentrum und der ist im Wichsraum und auf einmal hört er Geräusche und die Tür lässt sich ja nur von innen aufmachen, wenn man im Wichsraum ist.
Mhm.
Und dann macht er die auf und ist im Labor und im Labor knallt der Labormitarbeiter gerade die Chefin vom Kinderwunschzentrum.
Krass.
Am Tisch.
Krasse Story.
Und der heißt...
Kleiner Spoiler für dich. Es gibt dieses Arztzimmer-Genre.
Ja, aber Kinderwunschzentrum. Der Mann im Film ist im Wichsraum und macht die Tür auf und dann ist da das Labor vom Kinderwunschzentrum und dann sieht man noch, das, pass auf, ist eine Mischung aus Porno und Bildungsfernsehen, Film, weil da kommen dann immer wieder so Einspieler, wie die zeigen, wie sich eine Zelle entwickelt. Dann kann sich dein Gemächt in der Zeit wieder abkühlen und dann wieder voll Fahrt aufnehmen.
Mhm. Ja, ja. Vielleicht nur für dich, also normal, für gewöhnlich, deswegen auch diese abgegriffenen Tasten, guckt man Porno nicht von vorne bis hinten durch einfach. Also dann braucht man
trotzdem
nicht.
Trotzdem hat es
so
aber doch eine Handlung. Guck mal, bei dem ersten, bei, wie hieß der erste nochmal?
In einem Land vor unserer Zeit.
Nein, der erste Porno, den du da.
Horny Beasts. Ja.
Da konntest du mir die ganze Handlung erzählen, dass die sich an so einem Dancefloor alle treffen.
Ja, weil das
so
ein altes Gerät zum Spulen war. Also selbst wenn es schnell läuft, sehe ich ja noch, was passiert.
Ja, eben.
Es ist ja nicht wie so Skippen im Internet. Es ist einfach Spulen.
Ja.
Ja.
Spulen für Fortgeschrittene.
Ja.
Na gut. Also du hast gesehen, dass der Film Pussy Power heißt.
Ja. Und es waren ganz normal zwei Freundinnen, treffen sich in einer Bar, trinken was und ich denke mir, ja, das ist Spitze, gucke ich mir einen Film an, ich habe ja Zeit, du schläfst ja, also alles wie immer.
Wow.
und plötzlich zapperlaut kommt da noch ein Mann rein.
Da okay.
Also ich dachte, es wäre eine Frauenbar, ehrlich gesagt. Also da kam halt noch ein Mann rein und dann, also 1 fix 3, haben die sich wohl schnell sehr gut kennengelernt, ja. Und dann fing es an, dann haben die sich gegenseitig ausgezogen und so, ne. Und dann hatten die Sex, ne.
In der Bar.
Und das Geilste, der Barkeeper hat die ganze Zeit einfach weiter Drinks gemacht. Ich weiß mal nicht für wen. Also vielleicht waren das so ISO-Drinks für zwischendurch, damit die wieder so Energie haben, ne? Oder halt hier irgendwie so.
Waren die blau, die Drinks?
Nee.
Na dann.
Okay, Powerade oder wie auch immer das heißt, ist nicht der einzige ISO-Drink.
Für mich sind ISO-Drinks immer blau.
Nee, die sind meistens mehr so zitrusig, weißlich. Okay. Ist ja auch egal. Oder es war halt hier, ne, so in Hollywood-Filmen, vor der zweiten Runde muss doch der Mann immer einen Orangensaft trinken. Das ist auch so ein Klischee. Naja, angeblich kann man dann wieder nochmal. Also.
Ach, vor der zweiten Runde IÜI.
Ja.
Okay.
Genau. Auf jeden Fall, der Barmann hat fleißig gemixt. Auch dachte ich mir in dem Moment schon, das ist die beschissenste Rolle an diesem Filmset gerade. Der sieht da, wie die sich da alle gegenseitig begatten und er muss halt irgendwie pseudomäßig Drinks mischen, die dann weggekippt werden. Ja, das ist wirklich schade.
Schade, ja. Ja, genau. Und
du hast ja auch einen Drink dann gemixt.
Genau, geschüttelt, nicht gerührt, ne? Und dann, ja. Ja, ich denke mal, wie wieder, was dann der Rest war, das wissen wir alle. Gab ein Happy End bei dem Film auch, waren alle zufrieden, alle glücklich.
Okay.
Sind als Freunde dann auch, denke ich, wieder auseinandergegangen.
Okay, Bene.
Und genau, dann habe ich mein Becher wieder abgegeben und mich wieder in den Wartesaal gesetzt und auf dich gewartet.
Wartesaal?
Warteraum.
Wie so eine Bahnhofshalle. Genau, und dann kam ich dazu. Die Story hatten wir ja gerade schon. Da treffen sich die Geschichten quasi.
Da fällt mir noch was ein. Das ist mir nämlich aufgefallen bei für alle, die Pussy Power geguckt haben, vielleicht könnt ihr mir da helfen. slidet mal in meine DMs. Oder wenn ihr es geschrieben habt oder irgendwas, oder auch wenn ihr mitgespielt habt, dann auf jeden Fall in die DMs sliden. Nee, das Video lief, dann war Höhepunkt.
Das Video lief im Sinne von der Film.
Der Film lief, ja? Dann war Handlung, Höhepunkt. Dann waren die fertig. Dann war eine kurze, wieder so eine Nahaufnahme vom Barkeeper, der da was mixt.
Ja.
Und dann ging es aber wieder los, aber halt wieder von vorne, als wäre nichts passiert. Und dann kam eine, und das ist jetzt ein Learning für alle, die diesen Film sich angucken müssen und Schwierigkeiten mit dem Spulen haben. Dann kam eine geraffte Variante. Eine geraffte Variante. Also ohne hier so mit, oh, wir küssen uns erst und so, sondern da war direkt eine Action-Variante.
Echt?
Ja.
Das ist ja mega interessant. Ist es vielleicht für zwei verschiedene Zielgruppen, für die, die mehr Romantik wollen und die
vielleicht
knallharten Bums wollen?
Vielleicht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die zweite Variante ein bisschen rauer war als die erste.
Das sind ganz viele neue Infos, die du mir gibst.
Ja,
so ausführlich hattest du mir das ja noch nicht erzählt.
Das ist mir natürlich...
Interessant.
Ja. Das ist mir natürlich, ich habe da so ein bisschen rumgespult und dachte, wie schon vorbei, aber es ist ja nur die Hälfte. Dann dachte ich mir, na, guckst du mal weiter. Über den,
über den
Tellerrand.
Bene.
Nein, da hatte ich noch was anderes in der Hand. Ich war doch nicht fertig und bin noch in dem Raum geblieben und habe mir den Film nochmal angeguckt.
So klang das gerade.
Nein, ich habe halt gespult und dann war halt Hälfte und die waren fertig. Ich dachte, okay, das ist ja komisch. Und dann habe ich halt weitergespult und dachte, okay, hier geht's jetzt
wir haben
los.
Heute noch richtig viel zu erzählen. Es geht gerade seit 38 Minuten eigentlich nur um Wichsen und OP.
Ja.
Sollen wir mal weitermachen?
Ja, aber jetzt, genau, das für alle, die sich Pussy Power angucken, guckt bis zum Ende.
Okay.
Ja.
Dann saßen wir also beide, jetzt, das ist der Punkt, wo im Film sich die zwei Geschichten, die Schicksale treffen. Ben und ich saßen wieder im Wartezimmer nebeneinander. Ich habe das Brot gegessen und dann, finally, hat unsere Ärztin uns reingerufen. Wir sind ihr über den Flur gefolgt, sind ihr so hinterhergedackelt wie zwei kleine Dackels, sind bei ihr im Besprechungszimmer, haben uns da hingesetzt. Und dann guckt sie mich an und sagt, ich habe sie heute punktiert. Und ich war ganz verwirrt, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich da wusste gar nicht, dass es eine Option ist und meinte dann auch, ach, dann haben wir uns heute schon mal gesehen, weil ich habe sie an dem Moment zum ersten Mal gesehen. Und dann meinte sie, naja, ich habe sie gesehen, sie haben geschlafen. Ja, ich war sehr erstaunt wirklich. Und dann hat sie erklärt, ja, sie wollte es diesmal ganz genau wissen, nach dem Kackverlauf quasi vom letzten Mal und auch nachdem das OP-Ergebnis nicht so gut war. Also nicht, dass sie jetzt ihren Kolleginnen oder KollegInnen vorwirft, dass da jemand was falsch gemacht hat, aber sie wollte es einfach höchstpersönlich machen. Fand ich richtig krass. Und sie hatte gar keinen OP-Tag und wurde dann halt dafür extra in den OP geholt, um bei mir diese Punktion durchzuführen. Ja, und dann stand die Ergebnisbesprechung an und ich muss sagen, ich war wieder kaum aufgeregt davor und mittlerweile glaube ich wirklich, dass es am Narkosemittel liegt. Dass einen das noch so ein bisschen belämmert macht danach, dass man keine Aufregung verspüren kann.
Ja, du bist ja auch noch so halb in das Zimmer von ihr da getorkelt. So.
Naja, komm, ich bin schon ziemlich geil gelaufen.
Wow.
Ich habe schon richtig abgeliefert beim Lauf.
Mit deinen Kuschelsöckchen.
Ja, nee, aber ich glaube wirklich, dass man vom Narkosemittel dann so ein bisschen, weil ich fühle da immer nicht so viel. Genau. Und dann hat sie da in ihren Unterlagen drin rumgeblättert und dann guckt sie mich an oder guckt sie uns an und sagt, wir haben 20 Eizellen punktieren können.
Genial.
Das war so krass.
Ich habe gewonnen. Werbung.
Du Bene.
Ariana.
Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto, weil wir auch einen großen Hund haben und so, aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen.
Ein Cityflitzer.
Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön, weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum Gehtnichtmehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault. Und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen. Denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt, Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität. Nämlich, wenn man einfach einsteigt und das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
2-0. Das können wir mal.
2-0.
20 Stück.
Dos Zero. 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren, ne? Du hast ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, Vene, vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, du hast theoretisch gewonnen. Ich konnte es gar nicht glauben, weil ich hätte ja schon 10 wirklich gut gefunden nach diesem letzten schlechten, wirklich schlimmen Ergebnis. 3 hatten wir bei der ersten Punktion. Und nachdem ich das letzte Mal da operiert worden bin für die Punktion, da hatte mir eine erzählt, dass sie auch mal 20 Eizellen hatte, aber davon eine richtig heftige Überstimulation, also durch die Hormone. Und die musste an ihrem Geburtstag ins Krankenhaus und hatte, da war es Winter und die hat ihre Winterjacke nicht zugekriegt, weil die so viel Flüssigkeit im Bauch hatte von der Überstimulation, dass die einen Bauch hatte wie im 9. Monat schwanger. Und ich weiß noch, dass ich dachte, Alter, aber 20 sind ja auch mega heftig. Was musst du für einen Unterleib gehabt haben, wenn da 20 Eizellen drin waren. Oh, jetzt hatte ich selber 20. Richtig, richtig krass. Ja, genau. Und dann hat sie da ihre, sie ist ja Profi, hat direkt weitergemacht, da ihre Zettelchen und Formulare ausgefüllt, hat gefragt, ob wir wieder den Gary haben wollen, diesen Gary-Inkubator. Und genau, musste dann so ein paar Sachen besprechen und musste hier und da so ein bisschen rumgucken, weil es gibt, was ich einerseits manchmal schwierig finde, andererseits auch gut. In Deutschland haben wir ein relativ strenges Embryonenschutzgesetz. Da darfst du nur so viele kultivieren, wie du auch, ich glaube maximal 3 dürfen in Langzeitkultur und Blastozysten und so weiter und so fort. Egal. Ich sollte eh am nächsten Tag erst erfahren, wie es genau aussieht, weil ich eine Telefonnummer bekommen habe, wo ich zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr dann im Labor anrufen sollte. Und da würden die mir dann sagen, wie viele sich haben befruchten lassen. Und dann hätte man eh von da aus erst weiter gucken können wegen Kultivieren und so. Genau. Und ich habe ihr dann nochmal betont, dass ich diese Zusatzleistung mit dem Video gerne haben möchte. Da hast du wieder hyänenartig gelacht.
Ich dachte auch, sie stimmt wieder genauso mit ein wie beim letzten Mal. Aber es war verhaltener bei ihr.
Ja. Ja. Sie, nee, erstaunt war sie nicht, sie war eigentlich neutral, aber beim ersten Mal.
Nee, ich meine ihr Lachen. Also ich weiß. Ja, ich hab dann wie so ein Trottel einfach da alleine dich ausgelacht.
Ja, weil du es immer so komisch findest, dass ich für 250 Euro dieses Video haben will. Sie hat aber zumindest diesmal gesagt, beim ersten Mal hat sie auch gelacht, wie du meinte, was wollen sie denn damit, sie kriegen doch Fotos. Und dann hat sie mich bei diesem Mal aber gefragt, sieht man da überhaupt was? Und da war ich wirklich so, hold my beer, Miss Doctor, weil ich konnte überhaupt nicht glauben, dass sie so viele Jahrzehnte schon Reproduktionsmedizinerin ist und nicht offensichtlicher, obviously nicht weiß, wie diese Videos aussehen, sonst hätte sie das ja nicht gesagt.
Guckt sich immer die anderen Videos an.
Wow. Zweiter weil ich Teil. Finde, oder fand ich zumindest beim letzten Mal, dass diese Videos ja mega beeindruckend sind. Also du siehst genau diese Zellteile, wie sich die Zelle so entwickelt. Du siehst, wie da ein Kind entsteht quasi. Jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf. Und habe ihr dann gesagt, dass diese Videos total toll sind und dass ich mir auch den Moment der ersten Zellteilung von der letzten Zelle, die mir eingesetzt wurde, tätowieren lassen möchte. Ich meinte irgendwie zu ihr, also wenn sie noch genauere Infos haben wollen, wie gut diese Videos sind, ich lasse mir davon sogar eine Momentaufnahme tätowieren. Fand sie total interessant und sie meint ja auch, sie ist jetzt eine andere Generation, sie ist jetzt nicht so die Generation, die sich tätowieren lässt, kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber die Idee findet sie ganz toll und dann hat sie gefragt, ob ich ihr das mal zeigen kann. Und dann habe ich ihr das Video, so einen Ausschnitt davon gezeigt und aus Screenshots, fand sie toll. Hatte sie also offensichtlich wirklich noch nie gesehen. Fand ich krass. Aber gut. Ja, und sie war ganz optimistisch, was diese Eizellen angeht. ich war super glücklich mit den 20 Eizellen und habe auch da gemerkt, dass das wie so Erleichterung in Etappen ist. Also man hofft nicht einfach nur, hoffentlich läuft der ganze IVF-Zyklus gut oder hoffentlich läuft die künstliche Befruchtung gut, sondern erst haben wir gehofft, dass die Stimulation gut läuft. Die lief gut, konnten wir einen Haken hintermachen. Dann haben wir gehofft, dass es viele Eizellen gibt. Das haben wir jetzt geschafft, kann man einen Haken hintermachen. Dann hofft man, dass die Befruchtungsrate gut ist und von denen, die sich haben befruchten lassen, man auch Blastozysten bekommt. Das ist ja, glaube ich, der 5. Tag der Entwicklungsstufe und die, wo man sagt, da kann man die optimalerweise einsetzen. Ja, und habe da gemerkt, krass, es gibt immer so einen nächsten Schritt, so eine nächste Hürde, die man nehmen will.
Und diesmal war es eine Verkettung von positiven Nachrichten.
Genau, ja. Wie gesagt, Erleichterung in Etappen, ja. Genau, und dann kam der nächste Morgen, da durfte ich dann im Labor anrufen. Ich war nervös, aber war eigentlich auch ganz optimistisch, weil es sind 20 Eizellen gewesen. Und ich habe so gedacht, ey, bei 20, die da rausgenommen haben, klar kann es sein, dass die dann nicht so eine super Qualität haben, weil man sagt ja auch immer, je mehr das ist, desto, ich glaube, weniger qualitativ hochwertig ist, also oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die dann nicht so qualitativ hochwertig sind. Aber trotzdem war ich ganz optimistisch, weil ich dachte, ey, bei so einer großen Anzahl. Genau, ist die Biologin da im Labor rangegangen, die wusste auch gleich, um wen es geht, als ich ihr meinen Namen gesagt habe und meinte, dass die 9 Eizellen, beziehungsweise was heißt, sie konnten 9 Eizellen befruchten, 9 Eizellen haben sich befruchten lassen. Mhm. Die haben ja dann deine unter Pussy Power gewonnenen Spermien und meine 20 Eizellen zusammengebracht.
Premium-Spermien.
Mhm. Und am nächsten Morgen, genau, hatten wir dieses Ergebnis, 9 Eizellen waren befruchtet. Und ich war so ein bisschen hin und her gerissen, als sie mir das gesagt hat, ob ich mich jetzt freue oder ob ich es scheiße finde. Weil ich glaube so, dass sich 2/3 bis Hälfte oder so befruchten lassen, das ist wissenschaftlich so ein normaler Stand quasi, so ein normaler Schnitt. Jetzt 9 ist, also ist ja die Hälfte.
Ist ja fast Hälfte.
Fast Hälfte. Die Hälfte von 20 wäre, Achtung, 10 gewesen. Ja, bitte. Ja, mei, so, das. 9 ist jetzt ein bisschen weniger. Ich hatte halt irgendwie, in meinem Kopf war so, wenn man 20 Eizellen gewonnen hat, 11 davon haben sich nicht befruchten lassen. Das hat sich so komisch angefühlt. So 11 quasi wie für die Tonne produziert. Also in meinem Unterleib für die Tonne produziert. Ja, fand ich irgendwie in dem Moment so ein bisschen schade. Ich dachte echt, aber
hättest
gut.
Du die aber zusätzlich nicht produziert, wären auch nicht 9.
Vielleicht, das stimmt. Und was man auch sagen muss.
Hättest niemals 9 von 9 gehabt.
9 von 9?
Ja.
Wie 9 von 9?
Naja, wenn sie nicht 20 rausgeholt hätten, sondern 9, dann hättest
ach
du nie.
Ach so, also. Ja, genau. Und das wollte ich auch gerade sagen. 9 befruchtete, das sind 9-mal mehr als letztes Mal. Wir hatten letztes Mal 3 rausholen können bei der Punktion und nur eine hat sich befruchten lassen. Von daher super, genau.
Klasse Stadtmasse, sage ich immer.
Wow. So, und dann konnte ich vorgestern am Montag dort anrufen und da waren es, glaube ich, 5 Tage dann insgesamt nach Punktion. Du warst nicht da, du hattest einen Dreh, genau, bist zu einem Dreh geflogen.
Pussy Power 2. bald in einem Internet near you.
In eurer Nähe? Ganz, ganz nah bei euch. Genau, da konnte ich nochmal anrufen, um dann zu fragen, wie viele Blastozysten es geworden sind. Ich war natürlich wieder ein bisschen aufgeregt, auch weil du nicht da warst, muss ich sagen. Also genau, sonst hat man irgendwie immer noch so ein bisschen Support, wenn man weiß, die Person ist in der Nähe. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich um so aufgefangen zu werden oder so. Aber habe dann da angerufen und war ein ganz kleines bisschen enttäuscht, weil es waren 2 Blastozysten. Mhm. Ich glaube, 3 wären maximal möglich gewesen. Aber ich dachte so, 2 von 9, das ist irgendwie so ein scheiß Schnitt, aber die Biologin meinte, nee, das ist ein super Ergebnis und sie würde jetzt mal noch einen Tag abwarten, um zu gucken, ob noch eine nachkommt und am nächsten Tag soll ich einfach wieder anrufen, genau. Und ich habe danach mit einer Freundin geschrieben, weil es wirklich so ein, die hatte auch eine künstliche Befruchtung oder eine assistierte Befruchtung vor, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Und die kennt das Ganze. Ja, das ist die, von der hatte ich schon mal erzählt, die mir ihr T-Shirt mitgegeben hat und meinte, dass das so ein Aberglaube quasi ist, wenn man das T-Shirt von einer schwangeren Frau trägt, dass es dann bei einem selber auch klappt. Und ja, die meinte dann auch, es ist einfach eine scheiß Achterbahn der Emotionen. So, an einem Tag kriegst du irgendwie eine gute Nachricht und am nächsten Tag ist es dann irgendwie wieder scheiße. Und genauso habe ich das auch empfunden. Beim ersten IVF-Zyklus, 3 Wochen Stimulation, mega scheiße. 3 Eizellen konnten punktiert werden, mega scheiße. Eine konnte befruchtet und eingesetzt werden, super. Die ist dann abgegangen, mega scheiße. Im nächsten Zyklus, 12 Tage Stimulation und viele Follikel sichtbar. mega cool. 20 Eizellen punktiert, super cool. 9 davon befruchtet, ja, ist okay. Nur 2 davon Blastozysten, mega scheiße. Also es ist so ein, es geht, wenn man so Punkte malen würde auf so einer XY-Kurve und würde dann so einen Graph, so eine Kurve daraus machen, es geht ständig hoch und runter. Und
deswegen der Begriff Achterbahnfahrt.
Ja, ganz genau. Rollercoaster. Ich glaube, dass ich es noch einigermaßen gut handle quasi, dass ich ganz gut damit klarkomme. Aber es ist trotzdem, ich finde es manchmal krass, wenn ich das dann so quasi auf dem Papier mir angucke, durch was man emotional so alles durchgeht, was man so mitmacht die ganze Zeit. Mhm. Und es läuft ja auch viel unterm Radar. Ich arbeite währenddessen ganz normal weiter und dann sich mal so bewusst zu machen, was währenddessen für Prozesse auch so unterbewusst bei einem ablaufen, finde ich dann irgendwie verrückt. Also es ist halt einfach irgendwie eine sehr belastende Situation.
Ja, das ist ja auch das ganze Thema dabei, dass es ja nicht nur eine körperlich belastende Situation ist, sondern auch eine emotional belastende Situation.
Ja, voll, ja. Und das ist mir manchmal aber ehrlich gesagt im Prozess gar nicht so klar. Und erst wenn ich mir dann bewusst mache, was eigentlich in den letzten Wochen und Monaten abgelaufen ist oder abgegangen ist, merke ich so, oh, das ist ja schon ganz schön viel. Ja, genau. Ja, und dann hatte ich ein Treffen mit einer Freundin, die auch eine lange Kinderwunschgeschichte hinter sich hat. Die geht noch viel länger und ist ehrlich gesagt noch viel, ja, dramatischer, würde ich schon fast sagen, als bei uns. Bei der hat es aber geklappt und die ist im Moment, was ist sie, glaube ich, im 6. Monat schwanger. Und das war nicht so ein leichtes Gespräch, muss ich sagen, bei unserem Treffen, weil wir kennen uns schon sehr lange, kennen unsere gegenseitigen Geschichten und sie weiß auch von mir, dass es für mich halt ein schwieriges Thema ist, so mit Schwangerschaften umzugehen. Ich bin ja schon total froh, wenn man drüber spricht in Freundschaften. Und ich kann auch drüber sprechen, das ist mir auch viel lieber, als wie bei der Freundin von mir, wo die Freundschaft daran dann quasi zerbrochen ist an dem Umgang damit. Deswegen, wenn man drüber spricht, da bin ich schon mal irgendwie dankbar für oder finde es gut auf jeden Fall, dass man sich darüber austauscht. Aber nichtsdestotrotz bleibt es einfach für mich ein schwieriges Thema. Und es ist nichts, nur weil ich mit Freundinnen dann offen darüber rede, womit ich so mit Leichtigkeit umgehen kann. Und es ist einfach schwierig für mich, wenn eine Freundin, wenn eine Freundin schwanger ist und da ist, wo ich auch seit 2,5 Jahren gerne wäre, dann da so locker mit umzugehen und dann nach jedem Arzttermin zu fragen, und hast du ein Ultraschallbild oder da so, ich sag mal, so ganz naives Interesse an den Tag zu legen, was Freundinnen zeigen können, die damit vielleicht kein Thema haben und die unvorbelastet sind irgendwie, genau. Und sie hat mir dann in dem Gespräch gesagt, dass es für sie aber sehr schwer ist, dass ich mit diesem Schwangerschaftsthema nicht so gut umgehen kann, weil es für sie, kann ich verstehen, ist es ja auch nicht so leicht oder war es auch nicht so leicht mit ihrer Geschichte wiederum und dass das Thema für sie sehr präsent ist und dass es für sie zu einer Freundschaft oder zu einer guten Freundschaft dazugehört, darüber reden zu können und es zu teilen und dass sie nicht so weiß, wie gut das geht oder wie gut sie dann noch befreundet sein kann, wenn sie das nicht teilen kann. Und das, muss ich sagen, fand ich echt schwierig oder finde ich wirklich schwierig, weil ich verstehe sie total. Ich kann es mir im Moment nur vorstellen. Ich weiß nicht, wie das ist, schwanger zu sein und dann das Bedürfnis zu haben, darüber reden zu wollen. Ich habe nur irgendwie so, weiß ich nicht, so, dass ich denke, aber wo ist da mein Anteil quasi? Weil ich bin halt noch mittendrin in dem Prozess und habe es noch nicht geschafft, in Anführungsstrichen. Und ich verstehe sie ja komplett, aber frag mich dann so ein bisschen auch, wo ist das Verständnis für mich, dass man sich dann so in der Mitte trifft oder so. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig sagen soll. Aber ich verstehe sie, dass sie sagt, sie hat das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber ich denke dann, weiß ich nicht, ob ich dann die Freundin sein muss, mit der man darüber spricht. Das ist irgendwie so mein
Gedanke.
Sie
vielleicht schon, weil ihr das ja quasi teilt, ne? Also auch wenn das bei ihr jetzt schon erfolgreich war, bist du wahrscheinlich eine, die sie noch besser versteht als andere Freundinnen.
Das hat sie auch gesagt. Sie meinte, ich müsste sie ja gerade verstehen, weil ich ja in dem Prozess auch drin bin und weiß ungefähr, durch was sie durchgegangen ist. Wie gesagt, bei ihr war es noch länger und schwieriger. Und das stimmt auch. Es hat mich auch weniger in Anführungsstrichen getroffen. Das klingt jetzt so blöd, dass es bei ihr geklappt hat, weil ich ja wusste, durch was sie durchgegangen ist. Und das ist ja auch nicht so, ich gönne es jeder Freundin, auch Freundinnen, die keine Kinderwunschbehandlungen haben. Es ist ja nicht so, dass ich dann sage, oh, du bist ohne Umstände auf natürlichem Weg schwanger geworden, dir gönne ich es nicht oder du hast es nicht verdient. Überhaupt nicht. Aber natürlich habe ich da nochmal mehr Empathie, wenn ich weiß, wo sie durch was sie durch musste. Trotzdem ist es in dem Moment, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich kann mich ja nur bis zu einem gewissen Grad steuern. Und wenn es mir trotzdem wehtut, wenn eine Freundin halt schwanger ist und jetzt ein Babyzimmer einrichtet und Babyklamotten kauft, dann gibt es mir ja trotzdem einen Stich und dann ist es halt trotzdem Fakt, dass ich es dann nicht schaffe, das hinten anzustellen, meinen Schmerz und meine Trauer und in dem Moment dann einfach mich zu freuen und irgendwie mit Babysachen einzukaufen oder auszusuchen. Und ja, das war, also wie gesagt, wir haben ja offen drüber geredet und ich konnte ihre Sicht ja auch verstehen und finde es ja schon mal gut, dass wir überhaupt so darüber sprechen können. Aber da werden natürlich dann nochmal ganz neue Anforderungen so an mich gestellt. Und ich muss auch sagen, ich habe noch eine andere Freundin, die tatsächlich komplett ohne Kinderwunschbehandlung auf ganz natürlichem Wege schwanger geworden ist, mehrere Kinder schon hat und die mir auch vor einer Weile gesagt hat, dass sie irgendwie den Gedanken schwierig findet, dass sie sich bei ihrer Schwangerschaft jetzt, die ist auch aktuell schwanger, sich total zurückhält und gar nicht mit mir so darüber spricht oder ganz wenig mit mir darüber spricht aus Rücksicht, aber die sich ziemlich sicher ist, dass sobald es bei mir geklappt hat, da das Thema Schwangerschaft ja dann gar kein Problem mehr ist und man dann offen drüber reden kann. Und ich muss echt sagen, da war ich so ein bisschen sprachlos, weil ich verstehe das, dass man manchmal was teilen will, was im Leben einen großen Raum einnimmt und dann enttäuscht ist oder das schade findet, dass man sich einschränken muss. Aber erstens ist dieses Einschränken ja aus einem bestimmten Grund, aus Rücksichtnahme irgendwie auf die andere Person, die in dem Moment verletzt ist oder genau auch in einer schwierigen Situation steckt. Und zweitens, da frage ich mich echt, da bin ich immer vorsichtig, weil das kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich stelle mir es immer so vor, wenn es bei mir irgendwann mal klappt, man hat jetzt nicht 15 gute Freundinnen, aber man hat ja so, kann man an einer Hand abzählen ungefähr, würde ich sagen, wie viele gute, enge Freundinnen oder Freunde man hat. Da bleiben doch noch 1, 2, 3, wie viel auch immer andere, mit denen man darüber reden kann. Warum muss man dann gerade mit der einen Freundin, die in Kinderwunschbehandlung ist, darüber reden wollen? Das verstehe ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen, als hätte ich eine Freundin, die von einem bestimmten Thema sehr verletzt ist, sagen wir, die ist seit Ewigkeiten Single und findet einfach keinen Partner oder keine Partnerin. Und ich bin frisch gerade mit dir zusammengekommen. Dann muss ich doch nicht gerade mit dieser einen Freundin, für die das Thema so schwer ist, besprechen, wie toll das jetzt mit dir ist, wie toll das ist, mit dir in einer Beziehung zu sein, diese neue Beziehung zu haben. Oh mein Gott, jetzt haben wir Urlaub geplant. Ich würde da so gern mit dir drüber reden, weil diese Südamerika-Reise ist für mich so aufregend. Ich muss das doch mit dir teilen. Ich habe da irgendwie, im Moment muss ich zugeben, wenig Verständnis für, weil ich denke, kann man sich da nicht dann irgendwie zurücknehmen oder sagen, okay, ich möchte da unbedingt drüber sprechen, ich möchte diese Freude teilen, verstehe ich. Ich mache es mit einer anderen Freundin und nicht gerade mit der, die seit 10 Jahren oder seit 3 Jahren Single ist und total traurig ist und auch endlich jemanden finden will.
Es ist allgemein dieses Thema Rücksicht und Empathie mit Betroffenen quasi. Also das gibt es ja in groß und in klein thematisch gesehen. Und dass man einfach, so wie du sagst, vielleicht einfach guckt, okay, das ist zwar das gleiche Thema, sie ist schwanger, du probierst schwanger zu werden, bist es noch nicht und dann muss man vielleicht mit dieser Person, die da offensichtlich jetzt auch diese Kinderwunschreise durchmacht, ist dann eine betroffene Person in diesem Falle, muss man vielleicht nicht darüber reden, ne? Macht man dann mit jemand anderes.
Ja.
Also ja, das ist so ein bisschen.
Und auch ehrlich gesagt, dieses zu sagen, ja, irgendwie finde ich den Gedanken so ein bisschen blöd, ich muss mich jetzt so zurücknehmen, darf über meine Schwangerschaft, habe ich das Gefühl, ich kann über meine Schwangerschaft jetzt gar nicht so richtig mit dir reden, aber so ein bisschen zynisch, so nach dem Motto, ich wette, wenn du dann schwanger bist, dann reden wir darüber plötzlich und dann ist das Thema gar kein Tabuthema, wo ich mir fast schon denke, aber das ist doch logisch. Also wenn jemand ein Thema hat, was die Person zutiefst verletzt oder traumatisiert oder wie auch immer und dieses Thema dann irgendwann kein Thema mehr ist oder das Trauma ist aufgelöst oder wie auch immer und bei mir ist es dann der Fall, wenn diese Kinderwunschbehandlung endlich mal erfolgreich war und abgeschlossen ist, dass dann das Thema nicht mehr negativ besetzt ist und man dann darüber reden kann. Wie gesagt, meine ganzen Gedankengänge dazu sind noch nicht abgeschlossen und ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich bin noch nicht schwanger, ich kann mir noch kein Urteil darüber bilden, aber so wie ich es mir vorstelle, ist es zumindest so und genauso wie ich mir natürlich Wünsche von diesen Freundinnen dann mehr Verständnis entgegengebracht zu bekommen oder dass die meine Bedürfnisse oder Verletzungen da sehen, kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, aber du siehst du auch deren und deswegen ist mein Gedankengang, sind meine Gedankengänge dann noch nicht abgeschlossen, weil wenn ich auch deren Bedürfnisse sehen möchte, ist es bei der einen Freundin, die auch eine Kinderwunschbehandlung hatte, dass die halt über diese traumatische Zeit mit mir gerne reden will und bei der anderen Freundin, die auf natürlichem Wege sehr schnell immer schwanger wird, dass die halt die Freuden über die Schwangerschaft gerne mit mir teilen will und ich denke ja gerne so psychologisch analytisch über so Sachen nach und überlege dann natürlich auch, könnte man mir dann Egoismus vorwerfen oder dass ich mich über die anderen stelle und über deren Bedürfnisse. Deswegen sind meine Gedankengänge da nicht so ganz abgeschlossen, weil ich mir denke, ah, dann findet da ja offensichtlich eine Gewichtung statt, dass ich sage, meins ist aber wichtiger als das von denen. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob ich da so richtig liege. Aber ist ja hier, dieser Podcast ist ja dafür da, um offen über solche Sachen zu reden. Und genau, ich wollte es einfach nur ansprechen, weil das diese Woche stattgefunden hat und nicht, weil ich irgendjemand verurteilen will, sondern ja, das sind halt auch wieder so Situationen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man in so einer Behandlung drinsteckt. Genau. Dafür gab es aber auch schöne News, denn ich habe eine Tätowiererin gefunden für mein Eizelltattoo, da durch dich quasi. Du hast, glaube ich, einen Kumpel gefragt, oder?
Ja, das habe ich gemacht.
Das hast du gemacht. Du hast einen Kumpel gefragt, der hat mir eine empfohlen, die habe ich angefragt, die war unfassbar nett. Witzigerweise, ich weiß gar nicht mehr, ob sie gesagt hat, dass sie meine Podcast hört oder dass sie mir vorher auf Instagram schon gefolgt ist, aber die wusste, was ich mache und hat sich total gefreut. Ist mega nett. Ich finde, die macht ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe mir ihre Tattoos, also Fotos davon angeguckt und finde, ich glaube, die ist genau die richtige. Und der habe ich Screenshots von diesem Timelapse-Video geschickt, von der ersten Eizelle. Und die zeichnet jetzt gerade Entwürfe und dann kann ich mir da was aussuchen.
Ja.
Ich habe ihr schon gesagt, dass ich es gerne abstrakt hätte. Also so abstrakt, dass ich glaube, nur ich oder wir wissen, was es ist, dass eine außenstehende Person das gar nicht unbedingt erkennt, aber so eindeutig, dass man vor allem sieht, dass es genau diese Eizelle ist. So ungefähr lautete der Arbeitsauftrag.
Ich habe ihr Screenshots von Pussy Power geschickt.
Wow, die malt sie
für dich. Will ein großes Backpiece.
Ach so, und genau, es gab ja noch eine gute Nachricht. Ich habe dann nochmal, durfte dann nochmal im Labor anrufen, um nach dem finalen Ergebnis zu fragen und es ist tatsächlich noch eine Blastozyste nachgekommen.
So.
Das war so eine richtige nachgelagerte Freude nochmal.
Siehste, sag ich doch, ist eine tolle, positive Folge.
Ja, nee, ist es ja auch. Da habe ich dir von Anfang an recht gegeben. Nur zu dem Moment war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, was? Weißt du, in meinem Kopf war einfach die Rechnung, 20 Eizellen punktiert, 2 Blastozysten. Da habe ich so, passte irgendwie einfach nicht. Und ich bin ja durch meine Recherchen und ja, ich meine damit googeln, sehr gut informiert. Deswegen wusste ich bei dem Telefonat auch gleich, dass man nach der Einordnung fragen kann, weil die werden in
Quality oder was?
Quasi, genau. Und die waren 4AB, 4AC und die Nachzüglerzelle war eine 4BB. Ich glaube, dass 4AA, nee, es geht glaube ich sogar noch höher, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob es auch noch 5 quasi geben würde. Weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist ein super Ergebnis. Wir haben jetzt 3 tolle Blastozysten. Wo stellen die einem ja frei, ob man sich 2 einsetzen lassen möchte oder nicht. Und dann kann man 1 oder 2 halt einfrieren. Und mir hatte eine Freundin dann geschrieben, ich hatte ihr das erzählt und mich total gefreut. Und dann hat sie mir geschrieben, ich lese jetzt mal vor die Nachricht, sie hat geschrieben, ja, das ist ja wirklich super, dann kannst du jetzt auch mental ganz in Anführungsstrichen entspannt. Und dann hat sie in Klammern geschrieben, bitte nicht falsch verstehen, ich denke, du weißt, wie ich es meine und sonst bitte verzeih mir, Klammer zu, an den ersten Versuch rangehen und das ist ja auch ein nicht zu unterschätzender Punkt, oder? Und ich gebe ihr und habe ihr da total recht gegeben und ich weiß und habe das in dem Moment total dankbar wahrgenommen, dass sie hatte geschrieben, ja super, dann kannst du ja jetzt mental total entspannt sein und hatte gleich in Klammern quasi das so, ja so disclaimermäßig gesagt, bitte versteh das nicht falsch, ich will nicht damit sagen, hey ja, dann brauchst du ja ab jetzt ja gar keine Sorgen mehr machen, das Leben ist ja jetzt mega cool und ich habe das so, konnte das so wertschätzen in dem Moment, dass sie sich so eine Gedanken macht und ich habe das gar nicht blöd aufgenommen, dieses Wort entspannt, dass ich so dachte, ja, du hast leicht reden. Also die hat gar nichts mit Kindern zu tun tatsächlich, die hat keine Kinder und die kriegt glaube ich auch erstmal keine, also will damit nur sagen, die ist in dem Thema selber nicht persönlich involviert, aber zu spüren in dem Moment, dass sie so eine Empathie aufbringt und sicher gehen will, dass ich das Wort entspannt jetzt nicht in den falschen Hals kriege, das hat ja, sowas, so wie bei meiner Freundin Lisa, die mich angerufen hat und mir gesagt hat, vor wann auch immer das war, vor einem halben Jahr oder so, die mir gesagt hat, dass sie probiert, schwanger zu werden. Einfach zu merken dann in dem Moment, die Person macht sich Gedanken und denkt halt mit und versucht, mich nicht zu verletzen oder mich nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen oder in dem Fall die Freundin mir nicht das Gefühl zu geben, dass sie das jetzt so runterspielt und sagt, hä, dann ist doch jetzt mega entspannt, jetzt brauchst du ja gar keine Angst mehr zu haben.
Ja,
ja und ich habe es aber gar nicht blöd aufgefasst und konnte ihr total recht geben, weil ich meinte, ja, vor allem nach diesem letzten IVF-Zyklus mit diesem scheiß Ergebnis, ist es natürlich mega, 3 Blastozysten zu haben und irgendwie so ein super Verlauf. Also in diesem Zyklus ist ja bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest wirklich alles glatt und nach Plan gelaufen.
Ja.
Richtig toll. Genau. Und als nächstes steht ein Monat Pause an, beziehungsweise jetzt sind es noch so 2 bis 3 Wochen. Jetzt hatte die Ärztin ja gesagt, dass sie, um eine Überstimulation zu verhindern, wir einen Zyklus aussetzen sollen. Ich habe auch heute mit ihr telefoniert, wo wir besprochen haben, wie wir weitermachen. Und genau, wir setzen wie vereinbart einen Zyklus aus und gucken dann mit Ultraschalluntersuchungen ganz genau, ich glaube alle paar Tage geht man dann dahin, wie weit der Zyklus jeweils ist. Nächste Woche habe ich schon den ersten Ultraschalltermin und sie meinte, dann hangeln wir uns so von Termin zu Termin. Dann guckt sie halt immer nach, wie sehen die Eizellen aus, weil, das wusste ich vorher auch nicht, man guckt dann quasi, wie ist die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und so weiter. Löst dann, wie beim letzten Mal auch, den Eisprung aus und dann findet der Transfer statt. Und nächste Woche ist der erste Ultraschall und da gucken wir, wie es läuft.
Aufregend.
Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, was wird, was wird.
Was wird? Was wird? Immer zweimal?
Oh Gott, Bene, sag mir bitte jetzt nicht, dass du das nicht kennst.
Was wird? Was wird?
Das ist nicht dein Ernst.
Warte, ich probiere es rauszufinden. Was
Nein.
wird?
Nein.
Was wird?
Nein.
Was
Nein.
wird?
Nein.
Müsste es nicht, was wird, das wird heißen? Was wird?
Ich bin geschockt. Leute, ich suche euch, also
wird.
Ich hoffe.
Wird, wie wird oder wie die Schrauben
wow,
wird?
Wow, wow. Ich hoffe, dass mindestens, bei allem anderen höre ich sonst auf mit dem Podcast, 85% von euch wissen, was mit was wird gemeint ist.
Was wird? Ist das ein Liedtext?
Nein.
Von
du bist, also Boomer, Boomeriger, gibt es ein Adjektiv für Boomer?
Boomerang.
Boomeranger als du kann man gerade nicht sein.
Was wird was
Wenn
wird.
Dieser Podcast rauskommt und es gibt sowas wie Shownotes, ich gucke gleich, ob ich das als Video finde und wenn dieser Podcast erscheint und es auf einem Medium stattfindet, wo man Shownotes hat, dann guckt gerne in die Shownotes rein, ich werde euch das Video da reinschmeißen und werde jetzt vor Scham einschlafen gleich einfach.
Was wird, was wird? Hey Leute, in dem Sinne, was wird, was wird?
Nein, einer sagt es und der andere sagt es nochmal. Ich zeig dir das gleich. Wir machen das jetzt so. Wir sagen, ich mach das erste und ich mach das erste und du das zweite, okay?
Hm.
Also Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart und in diesem Sinne, schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
Britney! Britney Spears is back in the hospital.
Oh, baby.
Thank you, Britney.
Free Britney now! Free Britney now!
Kopf kahl rasieren, mit Madonna knutschen, Python um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alles schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In 4 Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaaten-Kaff bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Gruschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag.
Mensch.
Bis dann, love you, bye.
Tschüss, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Strong, Britney.
Yeah, I'm embarrassed. Can we stop?